Buongiorno, bello.
Hä?
Das ist deine Begrüßung?
Hä?
Jetzt starten wir so polyglott in das neue Jahr. Ich habe aber keine Ahnung, wie man frohes Neues auf Italienisch sagt. Auf jeden Fall auf diesem Weg noch einmal frohes Neues.
Freust du dich, dass die Skigebiete in Italien öffnen?
Ich bin ja ein ganz großer Skifahrer, wie du weißt. Ja.
Warst du auch in Winterberg und oder in der Rhön und hast die Straßen verstopft, weil du unbedingt Skifahren wolltest?
Ich muss zugeben, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Deutschen, die noch nie auf alpinen Skiern standen. Ne? Also einmal, ich habe einmal in meinem Leben alpinen Skier unter den Füßen gehabt. Wie nennen sich
du,
die
Alpinen? Du bist eh ganz komisch, ne? Also so richtig, ne? Du magst auch keinen Grillen. Was läuft schief bei dir?
Doch, ich mag Grillen. Ich verstehe nur das Theater um Grillen nicht. Angrillen, abgrillen, vorgrillen, frühgrillen, spätgrillen, wintergrillen. Dieser Fetisch, dieser Grillfetisch, den verstehe ich nicht. Aber ich glaube, wir nehmen unseren Zuhörern gerade so ein bisschen den Sauerstoff aus der Sendung. Denn viele haben vielleicht unsere Geisterfolge nicht gehört und wir sollten euch auf jeden Fall auf diesem Wege noch einmal alles Gute zum neuen Jahr wünschen. Frohes Neues, liebe Hörer von hin und weg.
Selbstverständlich auch von mir. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen ins neue Jahr, konnte trotz der Umstände ein wenig feiern und habt es genossen. Und ja, hoffentlich wird das Jahr 2021 ein besseres als 2020, zumindest für die Tourismus.
Jawohl.
Sollte man das ja sagen.
Und um das kurz abzuschließen, nein, ich kann kein Skifahren. Ich stand einmal in China auf einer künstlichen Schneepiste auf wie nennen sich die Dinger? Skier, ne? Diese Bretter, die man unter die Füße macht.
Du saßt auf einem Schlitten, aber den Unterschied hoffentlich kennst du.
Mit meiner Bommelmütze. Nein, ich kann einfach kein Skifahren. Winter ist nicht mein Ding, Schnee ist nicht wirklich mein Ding. Aber ich bin da ganz offen. Also wenn mir irgendjemand mal Skifahren beibringen möchte, dann und wir zufällig an einem Skigebiet vorbeikommen und es gerade keine Pandemie ist, dann würde ich nicht Nein sagen.
Schnee und Kälte, wo wir gerade beim Thema sind, scheint auch nicht das Ding von Christoph Albrecht zu sein, ne? Denn der ist direkt nach dem Podcast, nach dem Jahresrückblick nach Namibia geflogen und hat uns schöne Bilder aus Namibia geschickt.
Und sendet schöne Grüße an alle Hörer von hin und weg. Und ja, nochmal vielen Dank auf diesem Weg an Christoph Albrecht, den Geschäftsführer von SKR, dass er bei uns im Jahresrückblick mitgemacht hat und uns ja da so schöne Geschichten erzählt hatte. Viel Spaß in Namibia, lieber Christoph.
War eine schöne Folge, muss man schon sagen.
Ja, sehr schön. Sven, wir haben eine Verlosung gemacht und es gibt zu gewinnen 3 Bücher von Nina Sedano, die in der vorletzten Folge des letzten Jahres bei uns zu Gast war. Und wir haben 3 Gewinner gezogen.
Und unter notarieller Aufsicht natürlich. Unter
notarieller, anwältlicher Aufsicht. Die haben natürlich uns dabei assistiert. Und die möchte ich mal ganz kurz vorlesen, unsere Gewinner. Also das Buch Die Ländersammlerin, wie ich in der Ferne mein Zuhause fand, hat gewonnen in unserer Instagram hin und weg.
Trommelwirbel.
Gabriele Peuser. Herzlichen Glückwunsch, Gabriele. Das Buch wird dir auf dem Postweg zugeschickt. Wir kontaktieren dich dazu nochmal. Dann haben wir das Follow-up-Buch von der Nina Sedano. Fernweh im Herzen, die Ländersammlerin unterwegs zu neuen Abenteuern. Dieses Buch hat gewonnen. Instagram-Account-Nummer Kamenau67.
Herzlichen Glückwunsch, Kamenau67.
Jawohl, auch dich werden wir kontaktieren. Und zu guter Letzt, Happy End, die stillen Örtchen dieser Welt. Neues von der Ländersammlerin, auch von Nina Sedano. Dieses Buch geht an Veronika Mie. Das ist der Name auf Instagram. Auch dich werden wir kontaktieren für deine Postadresse und werden dir das Buch per Post zukommen.
Herzlichen Glückwunsch an alle.
Ja, wir gehen ja sehr lustig und sehr optimistisch in das neue Jahr. Und wir haben auch viel Optimismus, der gerade in der Touristik um sich greift. Da wollte ich dich mal fragen, wie du das denn siehst. Wir hören jetzt vom TUI-Vorstand, vom Fritz Jussen, der mit dem Impfstart im Sommer für alle mit einem riesigen Tourismusboom rechnet. Was sagst du denn dazu?
Also zumindest hat er damit, ich glaube, zu steigenden Kursen an der Börse für sein Unternehmen gesorgt. Mhm. Also das hat es schon mal bewirkt. Ja, also ganz so optimistisch bin ich jetzt nicht. Wir werden mit dem Virus noch zu tun haben und wahrscheinlich auch noch länger, als wir im Moment noch denken. Also ich bin relativ optimistisch, dass der ab Herbst ein mehr oder weniger normales Reiseverhalten möglich ist. Vorher sicherlich auch in Abstrichen innerhalb von Deutschland und Europa, kommt dann ein bisschen später. Ja, aber vor Herbst sehe ich da eigentlich keine richtige große Entspannung oder dieses Gefühl von, boah, wo fliege ich nächste Woche hin oder wo mache ich nächste Woche Urlaub, ist, glaube ich, wird immer noch von dem Virus bestimmt werden.
Ja, geht es ja nicht nur um internationalen Tourismus, sondern ich habe auch hier gerade gelesen in Hamburg, dass der Vorsitzende des Hamburger Tourismusausschusses des Senats hat gesagt, Impfung plus 6 Monate, dann können wir wieder in Hamburg Touristen erwarten. Also in den Mengen, die auch wirklich was bringen. Also,
aber Impfung plus 6 Monate bedeutet nächstes Jahr zur Weihnachtsmarktzeit, oder? Mhm. Oder sogar dann erst nach Neujahr.
Naja, nächstes Jahr, wir haben ja das Neujahr, ne? Also nächstes Jahr, damit würdest du ja 2022 meinen.
Genau, also ich meine, Impfung, wann werden wir geimpft? Ja. Das dauert ja auch noch bis zum Sommer mindestens, wenn nicht eher noch später.
Also der Optimismus ist da, aber man muss auch ein bisschen bremsen. Gerade auch in der FVW, einer dieser Leitartikel, dass die Armut in Mallorca stark zugenommen hat, weil natürlich Tourismusgelder wegbleiben. Ich habe heute im Guardian, im englischsprachigen Guardian, einen interessanten Bericht darüber gelesen, wie in einem Land wie Kirgisistan gerade wirklich sehr viel zusammenbricht, weil dort natürlich der sich in den letzten Jahren sehr schnell entwickelnde Tourismus jetzt wegbleibt und dort wirklich ganze Landstriche wahnsinnig darunter leiden, dass einfach kein Geld verdient werden kann. Ne? Ja. Aus anderer Quelle gehört, dass in Kirgisistan zum Beispiel jetzt schon in bestimmten Landstrichen Hungersnöte ausgebrochen sind. Das kann ich nicht ganz verifizieren, aber da ist auf jeden Fall einiges los. Und selbst wenn man mal gar nicht so in die weite Ferne guckt, selbst Berlin, ne? Berlin hat 8 Milliarden Euro Umsatz durch ausbleibende Touristen im letzten Jahr verloren. 8 Milliarden Euro, die durch Tourismus einfach nicht in Berlin gelandet sind. Ne? Das ist also, ne, bei allem Optimismus, den wir haben müssen, ganz so leicht. Starten wir nicht ins neue Jahr. Aber wie gesagt, wir sehen halt diesen Zweckoptimismus, dass es dann auch mit den Impfungen zur Jahresmitte wieder losgeht. Und wir sehen ja natürlich auch mit dem, was jetzt an neuen Dingen passiert, dass natürlich auch für die Zeit nach der Pandemie geplant wird. Es gibt zum Beispiel das ist das erste Mal seit ganz langem, dass vom Frankfurter Flughafen aus neue Strecken nach China aufgemacht werden.
Fand ich sehr mutig zu der, also ich glaube vor 2-3 Tagen habe ich die Meldung gesehen, fand sehr mutig von Condor, die ab sofort von Frankfurt nach Xi'an fliegt, ist in der Mitte Chinas, eine sehr wichtige Stadt, die Terrakotta-Armee ist da natürlich zu Hause oder eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Xi'an. Ja, Condor fliegt in der jetzigen Phase sicherlich nicht ausgebucht, sicherlich.
Ich habe da eine kleine Geschichte dazu. Ich will keine Namen nennen, weil aber ich habe Bilder gesehen von jemandem, der auf diesem Pionierflug als Flugbegleiter dabei war. Und ich glaube, auf dem Rückflug war das Flugzeug weitgehend leer.
Ja.
Das ist natürlich jetzt, dass die Condor diese Krise nutzt, ist eine positive Entwicklung. Das heißt, hier werden Slots frei, krisenbedingt, die Lufthansa bzw. die Bundesregierung aufgrund der Lufthansa-Besitzverhältnisse lange geblockt hat. China ist und war ein sehr wichtiger Markt, wird auch wieder sehr wichtig werden, der Flugmarkt. Aber dadurch, dass die Lufthansa das jetzt wahrscheinlich nicht bedienen kann, aufgrund der reduzierten Kapazitäten, das ist ja auch eine Kostenreduzierung, wenn man Slots aufgibt, ist das jetzt natürlich möglich geworden, dass die Condor diesen Slot bekommen hat von Frankfurt nach Xi'an. Ich glaube, ich kann da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich noch im China-Reisegeschäft tätig war, sind ja diverse Airlines auch zu uns gekommen und haben mal gefragt, ja, welche Verbindungen nach China würden denn Sinn machen, wenn wir nach China fliegen würden? Und da war Xi'an in Zentralchina, war natürlich prädestiniert dafür, eine Stadt mit 13 Millionen Einwohnern. Wir werden sehen, ob die Condor das durchhält. Das wird sicher noch eine ganze Weile, werden dort leere Flugzeuge hin und her fliegen, ne?
Also 2 Sachen dazu. Also man kann der Condor nur einen langen Atem wünschen. Also ich bin mir sicher, dass wenn Reisen wieder möglich sind, auch nach China, dass der Flug durchaus funktioniert. Xi'an ist ja wirklich in der Mitte. Ich glaube, China Eastern hat da auch dann eins seiner großen Drehkreuze. Von da aus kann man dann wirklich nach ganz China fliegen. Also man kann Condor nur wünschen, dass sie es bis dahin aushalten. Mhm. Und ich drücke die Daumen dafür. Weil ich wünsche mir immer noch, das ist nicht ganz meine Idee, ich gebe es zu, aber ein Flug nach Urumqi fände ich immer noch sehr, sehr gut von Deutschland aus, weil man tatsächlich innerhalb von 6 Stunden in China sein kann und sich dann von Urumqi aus schauen kann, wo man nach China hin möchte. Man muss nicht erst einmal über China komplett fliegen, um in Peking oder in Shanghai zu landen, sondern kann direkt ganz im Westen von China landen und das Ganze würde dann nur 6 Stunden dauern und von da aus dann weiterfliegen. Das wäre sicherlich eine schöne Verbindung, die ich mir noch wünschen würde.
Ganz bestimmt. Rede vom Fliegen. Wir haben auch einen ganz spannenden Gast heute, der, ne, wie wir schon vor einigen Wochen bekannt gegeben haben, uns vom Fliegen erzählen wird. Freue ich mich ganz besonders. Ein super netter Typ, der uns hoffentlich ganz viele Einsichten zum Thema Fliegen, Thema Flugangst und ja.
Wollte gerade sagen, er ist ja nicht nur Pilot, sondern er ist ja auch Podcaster und
ganz genau.
Gibt Seminare gegen Flugangst. Also
ja, also da werden wir hoffentlich ganz viele Einsichten bekommen von ihm zum Thema Fliegen, auch während dieser Krise. Ich freue mich wahnsinnig auf ihn und ich bin sehr gespannt.
Doch, das wird schön. Ich bin zuversichtlich, nicht nur für das Jahr, sondern auch für die jetzige Folge. Also viel Spaß beim Hören.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jatz. Er ist erfolgreicher Coach und Autor, der sich unter anderem mit dem Thema Flugangst, aber auch vielen anderen Themen aus der Luftfahrt beschäftigt. In seinem mittlerweile sehr erfolgreichen Podcast Cockpit Buddy wurden ihm so viele Fragen zum Thema Fliegen gestellt, dass er sich entschloss, die 100 häufigsten aus der Welt des Fliegens zusammenzufassen und mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung humorvoll zu beantworten. Er sagt selbst, dass es sein Herzensanliegen ist, Menschen mit Flugangst dabei zu helfen, das Fliegen wieder genießen zu können. Ach so, neben all dem fliegt er als Pilot für eine große deutsche Airline Menschen in einem Jumbojet um die ganze Welt. Und es ist uns eine große Freude, den Cockpit Buddy heute bei Hin und Weg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sokjay Kim.
Vielen Dank, Ani. Vielen Dank, lieber Sven, dass ich hier dabei sein darf.
Hallo, lieber Sokjay. Hey. Jan, du bist Pilot und ich könnte mir vorstellen, auf einer Party werden dir ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und wahrscheinlich immer die gleichen, oder? Und hast du deswegen dieses Buch geschrieben?
Es ist wirklich so, dass es, ich war damals bei Snapchat aktiv und da habe ich dann immer Fragen beantwortet, einmal am Tag und die Fragen wiederholen sich wirklich. Meine Frau kann alle Fragen schon beantworten, ja, fast alle. Ja. Und es sind oft sehr häufig dieselben und habe ich gedacht, irgendwie bei Snapchat war das ja nach 24 Stunden weg und habe ich gedacht, okay, du musst es mal konservieren. Nach 180 Tagen wurden die Fragen halt wiederholt gestellt und habe ich gesagt, okay, jetzt machst du einen Podcast raus und dann kam halt die Idee mit den Fragen beantworten, was auch oft thematisch dieselben sind und dann schlussendlich nach paar Jahren dann das Buch zu layouten und zu designen. Ja.
Und jetzt ist das Buch raus und du musst in jedem Interview doch wieder dieselben Fragen beantworten.
Gerne. Ich kenne das ja nicht anders, ja. Also ich beantworte sehr viele, sehr gerne die Fragen. Ist ja immer oft auch was Neues dabei, auch für mich.
Vielleicht ganz kurz zur Klarstellung. Du bist Co-Pilot?
Genau, ich bin ein Senior First Officer. Es gibt es nicht bei Airlines. Also es ist ein Zwischending zwischen Kommandant und Co-Pilot, aber auch ein Co-Pilot, ein First Officer. Ja. Und ich habe die Ehre dann mit dem Jumbojet manchmal, wenn der Kapitän in die Pause geht, wir sind da meistens zu dritt, wenn er in die Pause geht, dann ihn zu vertreten und dann auch auf seinem linken Platz zu nehmen. Mhm. Ja. Normal sitzt der Co-Pilot immer rechts und dementsprechend ist jeder auf seine Position natürlich fixiert, was das Fliegen angeht, natürlich links, rechts, Handkoordination und sowas. Aber der SFO darf links und rechts sitzen, zumindest im Reiseflug.
Aber du kannst und darfst oder genau gesagt, du musst genau dasselbe können wie der Flugkapitän, ne?
Genau, wir können, also rein handwerklich können wir natürlich alles selber. Ja, müssen wir auch. Jeder, der da vorne drin sitzt, der muss das auch können. Muss das Ding fliegen können, muss auch die Systeme kennen natürlich. Klar, die Abläufe, die Checklisten und alles, ja. Auch die ganzen Notfallverfahren. Der Kapitän ist quasi der Kommandant, das ist der die Verantwortung trägt. Klar, hat er noch manchmal noch andere Aufgaben. Aber ich sag mal, rein fliegerisch tun wir uns da selten was. Er hat natürlich mehr Erfahrung in der Regel, ja.
Wie sehr nervt dich denn diese Frage?
Das ist einer der Top 10 Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du Pilot oder bist du nur Co-Pilot? Ja. Da frage ich mal, was denn ein richtiger Pilot? Ja.
Haben wir einen guten Start.
Aber ich kenne die Frage schon. Also von daher habe ich da keinen. Also ich meine, klar, die Leute kennen das natürlich nicht und dann fragen sie natürlich, ja.
Wann darfst du dich denn dann Pilot nennen? Also wie viel Jahre, Monate dauert das bei dir noch? Bist du dich dann wirklich Kapitän nennst?
Also Pilot sind wir natürlich alle, wir sind alle Piloten da vorne. Mhm. Aber bis du Kapitän oder Kommandant wirst, das ist abhängig von der Flugairline. Mhm. Und es kommt darauf an, wie viele Plätze gerade frei sind. Das ist wie so ein Abteilungsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter. Ja, wenn der Abteilungsleiter dann irgendwann in Rente geht, dann wird der Platz frei und dann kann der nächste nachrücken. Klar sind wir jetzt natürlich mehr Kapitäne, mehr Piloten. Aber wenn halt eine Expansion stattfinden würde, was aktuell jetzt ja nicht davon. Ja, das Gegenteil, dann würden natürlich mehr Arbeitsplätze geschaffen, wenn jetzt zum Beispiel auf mehr Leute in Rente gehen, dann würden natürlich auch mehr Plätze geschaffen, ja. Also du hast zum Beispiel gerade bei kleinen oder bei jungen Airlines hast du oft den Fall, dass du sehr schnell Kapitän werden kannst, ja, und so nach 3-4 Jahren ist gar kein Thema. Und bei großen Airlines, so wie es bei mir ist, da dauert es 15 bis 20 Jahre, jetzt wahrscheinlich durch das letzte Jahr 2020 noch ein bisschen länger.
Ja, du hast gerade gesagt, also 2020 war sicherlich nicht das Highlight-Jahr, auch für die Fliegerei. Fliegst du im Moment überhaupt? Fliegst du irgendwo hin oder bist du die ganze Zeit im Moment nur im Simulator, um auf deine Flugstunden zu kommen? Wie können wir uns deinen Alltag gerade vorstellen?
Also mein letzter Flug war März 2020, ja, nach Tokio und zurück. Und da habe ich schon am Flugzeug habe ich noch gedacht so, oh mein Gott. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, habe ich zum Jumbo gesagt. Ja, also ich wurde echt emotional, habe ich schon gedacht, es könnte jetzt sehr, sehr eng werden und dementsprechend war es so. Ich habe in lauter Voraussicht für meine Firma, habe ich mir unbezahlte Elternteilzeit genommen. Das heißt, ich habe jetzt 2 Monate frei, 1 Monat fliegen und habe dann mein Gehalt reduziert auf 3,5%, also nur jeden dritten Monat fliegen. Aber jetzt war es halt in den Monaten so, dass ich halt natürlich nicht gerufen worden bin. Quasi Kurzarbeit in diesen Flugmonaten. Und generell ist es einfach so, dass die Leute wenig fliegen. Es kommt auf das Muster an, was für Strecken du fliegst, ja, und was die Airline gerade im Moment anbietet. Ne, es gibt natürlich Piloten, die müssen, die werden fliegen, ja. So, man kann so sagen, ein Teil ist einsatzbereit. Du musst ja 3 Starts und 3 Landungen machen innerhalb von 90 Tagen. Und die sind dann valid quasi mit der Lizenz, also gültig. Und es gibt ein paar, die sind halt draußen und da wird man schauen, wann die wieder einsatzbar sind, ja.
Ich glaube, wir kommen darauf gleich nochmal zurück, aber ich würde ganz gerne ein bisschen weiteren Bogen schlagen. Wir haben ja Spaß, haben wir dich gerade zuerst als Podcaster vorgestellt und erst dann als Pilot. Wie war denn dein eigener Weg zum First Officer, also zum Co-Pilot und dann zum Podcaster? Und wie sieht dein Arbeitgeber, der ja aus Prinzip immer ungenannt bleibt, deine Tätigkeit als Podcaster, Blogger, Coach und Autor? Du bist ja auch wirklich ein Advokat für die Branche, in der du arbeitest.
Vielen Dank für die Worte, ja. Also mal kurz im Lebenslauf. Also ich habe erst angefangen zu studieren, Wirtschaftswissenschaften, also BWL, ja, also nichts Spektakuläres. Und wollte eigentlich schon immer Pilot werden, schon seit ich 6 Jahre alt bin, aber damals ging das nicht, weil ich die medizinischen Anforderungen nicht erfüllt habe. Meine Augen sind besser geworden, die Anforderungen niedriger. Ich brauchte zum Glück keine Brille mehr, ich sehe immer noch gut. Ja. Und von daher konnte ich dann die Ausbildung beginnen, habe die dann gemacht. Aber danach war ich erstmal 2 Jahre lang arbeitslos. Nachdem ich fertig war, das war damals für die, die ein bisschen älter sind, die wissen es noch, der 2. Irakkrieg, da war auch eine Krise in der Luftfahrt.
Ja, Sven erinnert sich, ja.
Ich habe 2001 angefangen nach 9-11, das wird vielen noch ein Leuten ein Begriff sein. Ich habe gedacht, ich versuche das mal antizyklisch, ja, versuche mal ein bisschen schlau zu sein und mache die Ausbildung fertig und dann, wenn es dann fertig ist mit der Krise, dann bin ich dann hoffentlich fertig und dann geht's wieder aufwärts, aber dem war natürlich nicht so mit dem Irakkrieg. War ich 2 Jahre lang arbeitslos, dann habe ich einen Job bekommen bei der Hapag-Lloyd oder die jetzige TUI-Fly und bin da als First Officer geflogen und dann nach ein paar Jahren später habe ich gewechselt zur jetzigen Airline, ja. Mein jetziger Arbeitgeber ist, der hat eine ganz klare, strikte Trennung zwischen seiner Marke, ja, und den Nebentätigkeiten von seinen Mitarbeitern. Kann ich gut nachvollziehen. Würde ich natürlich auch wahrscheinlich auch so machen, damit da kein Schmuh getrieben wird, dass der Name dann nicht oder das Image dann nicht beschmutzt wird. Deswegen trenne ich all das, was ich privat oder nebenbei mache als Coach, mache ich dann, wird nie der Name genannt von der Airline und deswegen hat mein Arbeitgeber da, ja, der sieht es teilweise nicht so gerne, wenn ich da stehe. Deswegen ist es immer ein bisschen komplizierter. Aber wir haben uns jetzt mittlerweile ganz gut gelöst. Im Endeffekt versuche ich ja, der Branche zu helfen, der Airline-Branche zu helfen, dass wir alle das Fliegen, ich versuche ja die Leute zu begeistern zum Fliegen, weil für mich ja das Fliegen das A und O ist. Ja, ich bin ja wie so ein kleiner Junge und wenn ich da am Flughafen stehe und selbst im Jumbojet noch, wenn ich da so ein Flugzeug starten sehe, dann muss ich immer grinsen. Ja, oder auch bei jedem Start und bei jeder Landung muss ich halt immer lächeln, weil es halt einfach mega cool ist, das Fliegen. Und gerade in der heutigen Zeit jetzt hier mit der Corona-Krise ist es natürlich ja, möchte ich viele, viele Leute hier nochmal begeistern für das Fliegen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, ja.
Ich glaube, die Leute haben auch Lust, ne? Also ja, ich merke das ja, wenn man mit Menschen redet. Nicht alle wollen reisen, aber viele. Und ich glaube, so der Anblick eines Flugzeugs im Himmel ist heutzutage schon wieder was Besonderes, dass die Leute nach oben gucken. Ne? Hier mitten in Hamburg, wo ich bin, wenn da früher mal ein Flugzeug über die Stadt geflogen ist, hat kaum einer geguckt. Heute ist das so. Dieser Wow-Effekt, der ist schon ziemlich groß mittlerweile, ne?
Mittlerweile schon, ja. Ich meine, ich schaue ja sowieso immer hoch, sobald ich Flugzeug höre, ja. Ich bin ja wie so Motte ins Licht, einfach schauen, ja, wirklich. Und ich bin auch wirklich total neidisch auf die kleinen Flieger jetzt mittlerweile, die da rumfliegen und sowas, ja. Von daher, ja, kann ich es gar nicht abwarten, wieder im Cockpit zu sein.
Ja, wir wollen dir auf gar keinen Fall die Fragen stellen, die alle dir stellen, aber ganz drumherum kommen wir nicht. Wir haben drei Fragen aus dem Buch ausgesucht, die wir ganz gerne von dir kurz und knackig beantwortet hätten. Ne? Die erste Frage ist, warum sind die Pilotenansagen immer so undeutlich und nuschelig? Ja? Das ist eine meiner Lieblingsfragen, aber das wollte ich schon immer mal wissen.
Ne? Ja, die kommen wirklich sehr häufig und teilweise ist es auch so, ja, weil, ich sage mir mal so, wir sind ja keine Podcaster und keine Radiomoderatoren da vorne und versuchen natürlich deutlich zu sprechen, aber dieses Flugzeug, man kann es nicht glauben, ist halt natürlich sehr, sehr laut, ja, ist sehr, sehr schnell. Also du fliegst ja fast mit Schallgeschwindigkeit durch die Gegend, ja, und zündest dann halt, hast du zwei oder vier Motoren da ständig laufen, die ultra laut sind und die Soundanlage ist eher funktional, anstatt wirklich irgendwie Markenqualität zu liefern in irgendeiner Form und Weise. Deswegen ist die Qualität an sich schon vom Soundsystem her schon mal schlecht. Und wir Piloten haben natürlich mehrere Kanäle gleichzeitig offen. Ne? Das ist ja nicht nur der Funk, dann nochmal eine Notfallfrequenz, dann auch eventuell noch untereinander, dann noch mit der Kabine etc. Und da gibt es halt zig Möglichkeiten, wo du halt abgelenkt wirst im Cockpit. Ja, vielleicht passiert auch gerade was deine Aufmerksamkeit gerade triggert. Aber die Leute sehen das natürlich dann nicht. Ne? Und dann stockst du auf einmal und sagst so, ja, das Wetter ist so und dann kommt da irgendwas und dann poppt da irgendwas auf dem Bildschirm und denkst so, okay, und dann bist du halt abgelenkt oder was. Ja. Die meisten können es ja zwar ganz gut, aber manchmal ist es dann doch ein bisschen nuschelig. Und ich glaube, die Leute haben auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass man da so ein bisschen mit nasal spricht. Hier, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich versuche eigentlich immer sehr, sehr deutlich zu sprechen und mit einem Lächeln, damit die
Leute also kommen. Die Fluglotsen sozusagen wegzuschalten, das darf man nicht während der Ansage.
Doch, man kann das runterdrehen oder man kann es auch wegschalten, klar. Okay. Aber nichtdestotrotz kriegst du dann natürlich mit, auch zum Beispiel, wenn eine Kabinenkollegin reinkommt oder sowas, ja, dem anderen Kollegen Kaffee mitbringt oder sowas, ja, kriegst du natürlich alles mit, ja.
Also ich erwarte diese nuscheligen Ansagen. Sonst glaube ich nicht, dass ein wirklich...
Siehst du, da haben wir es doch, das Sven will unbedingt nuscheln.
Ihr habt da vorne im Cockpit so viele Knöpfe, Schalter. Kennt ihr wirklich alle? Von jedem Knopf, von jedem Schalter die Funktion? Also und weißt du, wie viele Knöpfe es gibt und Schalter im Ganzen?
Also ich weiß nicht, ich habe nicht alle Knöpfe gezählt, ich habe die nicht im Kopf, aber es steht zu jedem Knopf und Schalter steht drauf, was er kann und was er nicht kann. Ja, okay. Und meistens ist es einfach nur on oder off, ja. Das ist sehr, sehr einfach, manchmal eine Autofunktion, ja. Aber im Endeffekt ist nur on oder off, ja. Und,
oder Cappuccino, Kaffeecrema,
Espresso so groß, etwa, Espresso so wie Kaffee-Vollautomat, genau. Nee, was viele Knöpfe noch beinhaltet, was die Leute so ein bisschen erschreckt, sind so die ganzen Sicherungen. Wir haben ganz viele Sicherungen im Cockpit, die sind überhalb unserer Köpfe und hinten im Rücken ist so meistens so ein ganzes Panel voller Sicherungen. Und da kenne ich natürlich nicht jeden auswendig, aber ich weiß ungefähr, die sind systematisch gruppiert, wo was zu finden ist. Und aber die Schalter, klar, musst du natürlich jeden können. Also es wäre doof, wenn ich so, ey, sag mal, Kollege, hier, was war das für ein Knopf nochmal? Oder wie ging das nochmal mit dem Starten und Landen? Das passiert natürlich nicht, ja. Also du musst natürlich schon die Ausbildung machen und die geht ja auch 3 bis 6 Monate für jeden Flugzeugtyp. Du machst halt 2 Jahre lang die Flugzeugausbildung. Und für jeden Flugzeugtyp musst du mal 3 bis 6 Monate eine extra Schulung machen auf diesen Flugzeugtyp und Simulator und dann wirklich auch jeden Knopf kennen, ja. Manche benutzen wir uns der Lebtag nicht, zum Glück nicht, ja. Manche benutze ich jeden Tag, ist natürlich einfach. Aber im Endeffekt ist es einfach nur an oder aus, ja, oft.
Ja. Die dritte Frage und dann auch eigentlich die letzte, die wir dir aus dem Buch stellen, ist die Frage, ich habe das Gefühl, dass ich statistisch gesehen an der Reihe bin und mein Flugzeug abstürzen wird. Und ich glaube, jeder, egal ob er Flugangst hat oder nicht, dem ist in irgendeiner Form oder der anderen diese Frage schon mal durch den Kopf gegangen.
Wahrscheinlich, ja. Also ich meine, klar, unser Kopf ist ja so gebaut, wir machen uns ja auch wirklich die wildesten Gedanken. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir standen ja alle schon mal an der U-Bahn-Station und haben gedacht, was passiert, wenn ich jetzt geschuckt werde oder sowas oder wenn einer mich da reinschuckt oder sowas. Wir hatten ja alle diese Gedanken und klar, es ist beim Fliegen genauso, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß, dass es nicht wahr ist, aber was, wenn ich jetzt doch fällig bin, weil ich mal so einen Film gesehen habe, wo das so war oder sowas, ne, wo gesagt hat, du kannst dem Fluch nicht entkommen oder sowas, ja. Das ist alles Quatsch, das wissen wir natürlich, aber unterbewusst arbeitet das natürlich sehr arg. Aber ich sag mal immer so, das Argument dagegen ist natürlich, wenn dem so wäre, dass man statistisch dran ist, dann müssten wir Piloten und Flugbegleiter als erstes dran sein, ne? Und dann müsste eine höhere Quote bei uns irgendwie existieren. Dem ist aber natürlich nicht so, ja. Wir erfreuen uns meistens guter Gesundheit, ja, oft. Und können bis ins hohe Alter fliegen und arbeiten und haben sehr viel Spaß dran. Also von daher müsst ihr euch keine Gedanken machen und ganz sicher seid ihr nicht statistisch dran.
Aber hattest du jemals eine ich nenne es jetzt mal eine brenzlige Situation während des Fliegens? Du fliegst ja schon ein paar Jahre. Gab es da schon mal was oder Turbulenzen? Oder Turbulenzen gibt es natürlich häufiger, aber irgendwas, was nicht ganz so verlief wie geplant?
Ja, es gibt schon so ein paar Folgen. Gut, ich bin jetzt schon seit 2005 fliege ich jetzt schon über 15 Jahre, 16 Jahre fast, ja. Und dann, ja klar, erlebst du natürlich schon ein paar Sachen, natürlich, klar. Aber es war nie was Wildes dabei, muss ich sagen, ja. Mhm. Toi, 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 verschont worden. Aber es passiert auch einfach selten. Die Systeme sind einfach dermaßen zuverlässig. Müssen sie natürlich auch sein, keine Frage. Aber klar, kommt es mal vor, dass zum Beispiel ein System nicht funktioniert oder sowas. Ich hatte mal einen Fall, da sind wir in Düsseldorf gestartet, wollten nach Hurghada fliegen. Und dann ist das Triebwerk, hat Vibrationen gegeben, ne? Und das hast du sofort gemerkt, ja, Unwucht und sowas, ja. Und dann haben wir das Ding auf Leerlauf gestellt und dann eine kurze Absprache mit der Werkstatt und mit unserer Verkehrsleitung. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir halt zurück nach, das macht keinen Sinn, dann haben wir bei Frankfurt, ja, also bei dir, Sven, haben wir dann Warteschleifen gedreht, ganz oben in der Luft, in 11 Kilometer Höhe.
Ihr habt also so genervt.
Das hast du nicht gehört, wir sind so weit oben gewesen, das hörst du dann nicht. Und dann haben wir uns entschieden, okay, mit Absprache der Technik, wir gehen zurück. Macht keinen Sinn, mit dem Ding halt weiterzufliegen nach Hurghada, nach Ägypten. Sind dann in die Werkstatt und dann wurde der Flieger getauscht. Die Passagiere sind mit einer anderen Crew dann runtergeflogen und wir sind nach Hause. Ja. Aber es passieren schon so manchmal so Sachen, aber es ist in der Regel nichts Wildes dabei. Was mir eher Sorgen macht, sind so die medizinischen Notfälle mittlerweile an Bord, weil das Klientel wird oft sehr, sehr... älter mittlerweile, sehr viel älter und viele Leute fliegen auch nach Hause in ihr Heimatland, weil sie merken, okay, es wird Zeit jetzt, ne? Und nehmen dann Abschied von dem Gastland und gehen nach Hause und die sind natürlich schon sehr alt oder krank oder sonst irgendwas und dann ist natürlich die Gefahr, dass sie an Bord, was dann auch ein bisschen Stresssituation ist für viele, nach Höhenluft und sowas, nicht die gesündeste Luft ist, dass sie da halt dann oft, dass wir dann medizinische Notfälle haben und die dann mit versorgen müssen, ne? Das ist natürlich keine Gefahr für den Flieger, aber halt für die Passagiere, ja.
Was geht denn in dir vor, wenn irgendwo in der Welt ein Flugzeug abstürzt? Aus was für Gründen auch immer? Oder berührt dich und deine Zunft das genauso wenig wie ein Autounfall, der um die Ecke passiert? Oder?
Nee, es ist anders. Also klar, Autounfälle nehmen wir natürlich auch so wahr, keine Frage, ja. Und aber du hast schon recht, also bei Autounfällen ist man ja heutzutage eher abgestumpft. Ne? Man sieht ja immer diese Zahlen, das sind ja irgendwie so 3.000, 4.000 Leute pro Jahr, die sterben. Ich glaube, weltweit sind es 1 bis 1,2 Millionen. Aber diese Zahlen an sich, du hast keinen Bezug dazu. Also du hast vielleicht eventuell jemand verloren, ne? Und dann bist du näher dran. Beim Fliegen ist es so, dass es einfach so selten passiert, und wir sehr viel aus den Erfahrungen oder aus den Konsequenzen von Unfällen lernen müssen, so oder so. Kennen wir natürlich nicht jeden, aber viele Unfälle kennen wir natürlich und wie die sich entwickelt haben, damit wir diese Fehler nicht machen. Ne? Mhm. Und deswegen wird jeder Unfall wird von uns natürlich schon sehr, sehr genau beobachtet. Und mich persönlich nimmt es emotional oft auch mit. Ne? Ich meine, es sind auch Kollegen, du bist halt sehr nah dran. Und es darf eigentlich nicht passieren. Ne? Also ich meine, der letzte Vorfall, der ist ja quasi schon in Vergangenheit geraten, ja, aber Anfang 2020 wurde ja ein Flugzeug abgeschossen im Iran. Ne? Mhm. Das haben ja viele schon vergessen durch die Corona-Krise. Ja. Und sowas darf natürlich nicht passieren. Es kann natürlich jederzeit passieren. Es gab es auch schon in westlichen Ländern. Aber sowas darf einfach nicht passieren. Und sowas macht mir natürlich, ich mache mir schon meine Gedanken. Ich mache jetzt mir keine Sorgen oder sowas, ja, dass es wieder passieren könnte. Aber ich mache mir schon Gedanken, wie kann man Sachen verhindern? Kann man aus den Fehlern was lernen? Kann man technisch irgendwie vorgreifen oder sowas, ja, damit dein Flug sowas nicht passiert. Du wirst immer einen Plan B in der Schublade haben als Pilot, ja. Du wirst immer sofort, okay, wenn das und das passiert, dann ziehe ich nur die Schublade raus, habe meine Checkliste und mach das, ja. Dass du nicht erstmal nachdenken musst, okay, was können die Lösungen sein, ja.
Ja, du hast das eben schon angerissen. Also statistisch ist Fliegen wirklich das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Aber ich glaube, emotional, und da haben wir vor einigen Wochen schon im Podcast drüber geredet, die Menschen fühlen das anders, ne? Und jeder vierte Deutsche, habe ich gesehen, hat Flugangst. Das würde bedeuten, dass in einem Flugzeug mit 200 Passagieren bis zu 50 Leute wirklich Flugangst haben, in verschiedenen Graden, ne? Dass jeder hat sicher eine andere Flugangst oder hat vor anderen Dingen Angst, aber diese Menschen haben ja in der Regel mehr Angst vom Fliegen als vom Autofahren, obwohl das Autofahren, wie du eben schon gesagt hast, ein Vielfaches gefährlicher ist. Du hast es auch schon angeschnitten, aber woran liegt diese Flugangst? Kannst du das nochmal, du hast dich ja mit diesem Thema wirklich ausführlich beschäftigt, oder? Kannst du da ein
bisschen tiefer gehen? Also gerade als Frühjahrscoach habe ich natürlich sehr viel mit verschiedenen Level oder Graden, wie du es genannt hast, auseinandergesetzt. Ne? Da gibt es wirklich Leute, die steigen gar nicht mehr in ein Flugzeug ein. Ne? Da muss die Familie alleine fliegen.
Fünf Jahre lang nicht. Bitte? Ich bin 5 Jahre lang nicht in ein Flugzeug gestiegen.
Ah, wegen Flugangst?
Ja.
Ah, okay, siehst du, so, das ist natürlich schon mal eine heftigere Variante, sag ich mal. Gibt's Leute, die brauchen eine Bezugsperson, also die brauchen eine Bezugsperson, eine Sicherheitsperson, die sie mitnehmen können, als Partner zum Beispiel oder sowas, ja, wo sie halt Vertrauen haben, der ihnen Sicherheit gibt, ne? Und dann gibt's auch Leute, die kriegen da nur Angst, wenn es so ein bisschen wackelt oder sowas, ja. Da gibt's auch so, ne? Gibt's verschiedenste Variationen. Und woran liegt das? Es ist oft, Ängste übermitteln sich oder kommen dann relativ, bauen sich meistens auf wie so eine schlechte Gewohnheit, sage ich immer dazu. Ja, also Angst wird antrainiert, angelernt. Ja, also zum Beispiel Leute, die gerade Kinder, die Angst vor Spinnen haben, haben es oft von ihren Eltern gelernt. Ne? Die sehen dieses Verhalten und kopieren das 1:1. Und wir sind Menschen, sind ja auch Erwachsene, sind genauso. Ja, die Spiegelneuronen und sowas, wir adaptieren das einfach. Wenn wir sehen, dass neben uns jemand Angst bekommt, weil das Flugzeug wackelt, dann geht bei uns erstmal die Maschinerie los und denkt so, hey, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt kriegt er dafür Angst. Ist es vielleicht ratsam, dass ich auch Angst bekomme? Ne? Das ist evolutionsbedingt einfach so. Klar, macht auch Sinn. Klar, wenn der eine Gefahr wittert, wäre ich halt natürlich doof, wenn ich keine Gefahr wittern würde. Ne? Und deswegen überträgt sich die Angst sehr, sehr schnell. Und oft ist der auslösende Faktor, ist oft eine Stresssituation abseits des Fliegens. Und das Fliegen gibt da quasi den letzten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das festigt sich dann im Gehirn. Ne? Es gibt immer zwei Lage. Entweder haben die so ein spezielles Ereignis gehabt, wo sie sagen, okay, ich bin 200 Meter quasi wie in einem Luftloch in Anführungsstrichen runtergefallen, ja. Wobei wir natürlich genau wissen, als Pilot da vorne an der Anzeige, ein Höhenmesser, dass es nicht mal ein Meter war oder sowas, ja. Aber für die Leute hinten fühlt sich das natürlich anders an, keine Frage, ja. Und dann verknüpfen sie dieses Ereignis und das wird dann so abgespeichert und es wird immer und immer wieder neu aufgespult, ne? Dieser Film läuft immer und wieder ab und wir haben das ja manchmal, dass wir uns dann in so eine Sache verwenden, ne? Und sowas wie manchmal, ich habe Recht oder sowas, ne? Kennt man so oft in Diskussionen, ne? Und dann mit diesem Shift zu machen, zu sagen, hey, vielleicht war das ja ganz anders, ist für viele sehr, sehr schwer, ja. Aber es ist möglich, diese Angstpattern wieder loszuwerden, ja. Aber viele, wie gesagt, kopieren das quasi von jemand anders und haben das dann einfach übernommen, ja. Unbewusst, ja.
Eigentlich, wenn du vorne im Cockpit sitzt, bekommst du ja eigentlich gar nicht so viel mit von den Passagieren, die Flugangst haben, oder? Das sind ja meistens eher die Stewardessen oder Stewards, die
Flugbegleiter.
Flugbegleiter, die dann mit den Passagieren reden müssen, beruhigen müssen, dass alles in Ordnung ist. Warum ist es dir trotzdem so wichtig, da als Botschafter gegen die Flugangst zu agieren?
Vieles ist ja auch sehr technisch, ne? Also es ist ja. Also viele Leute haben natürlich, verstehen dieses Wunder des Fliegens nicht so sehr. Und ich stehe ja immer auch immer da und sage, es ist Magic, ja. Es ist wirklich, ich weiß, wie das aerodynamisch funktioniert und physikalisch und
muss schön, dass es dir immer noch genauso geht.
Aber ich finde es halt immer noch krass, wenn halt der Jumbo mit 400 Tonnen einfach abhebt, ja. Wenn ich dann ziehe und das Ding bewegt sich in die Luft, finde ich es halt echt magisch, ja. Und viele ist diese Faszination, dieses Unverständnis, ja, dieses Mysterium, nicht nachvollziehbar in irgendeiner Form und Weise. Ne? Beim Auto kann man das nachvollziehen, aber selbst da kenne ich die Abläufe nicht, kenne die Geräusche nicht, aber in so einem Mysterium wie das Flugzeug, dann steigt mein Gehirn einfach aus und deswegen haben viele Leute auch dann oft sehr technische Fragen an einen Piloten. Ne? Das ist mir sehr oft passiert, ja. Klar, wenn die Leute in der Situation Angst haben, dann kriege ich das meistens mit. Dadurch, dass die Angst zeigen, kann sich in sehr, sehr vielen verschiedenen Versionen zeigen. Also zum Beispiel werden viele Leute trinken mehr Alkohol, ne, um das runterzuspülen, was natürlich eine ganz schlechte Idee ist. Dann werden die aggressiv teilweise. Männer werden sehr schnell aggressiv. Frauen werden zum Glück nicht so aggressiv, ja. Aber dann hast du dann oft so einen medizinischen Notfall, dass sie so Panikattacken eventuell bekommen oder sowas, ja. Das kriegen wir natürlich schon mit, aber wir gehen nicht hin und trösten dann die Leute. Das machen wir natürlich nicht, ne. Aber generell ist es mir ein Anliegen, weil ich weiß, hey, für mich ist das Fliegen das Allercoolste und es ist genau derselbe Flug und der Mensch, der genau 2 Meter hinter mir sitzt oder 10 Meter hinter mir sitzt, ja, für den ist es quasi die Hölle auf Erden oder Hölle in der Luft sozusagen, ne? Und ich finde, und das, du kannst einfach durch diesen Mindshift einfach die Perspektive wechseln, ja, ich sitze drin und freue mich meines Lebens, weil ich diesen mega schönen Sonnenuntergang sehe und hinten drin sitzt einer und heult und hat Angst, Schweiß und hat Panikattacken und ich denke, das. Ja, ich will einfach diese Leidenschaft fürs Fliegen, was halt mich so schon seit Jahren begeistert, ja, die möchte ich einfach weitergeben. Und ich denke, es geht so einfach und so schnell und mit den richtigen Mitteln. Und deswegen versuche ich da wirklich ein Botschafter zu sein, halt die Angst, die Flugangst loszuwerden, einfach diese Angst auf dieser Welt zu verringern, ja.
Du hast gerade diese Magie erwähnt und das drückst du sehr schön aus. Und ich glaube, wenn man vorne sitzt und wirklich so die Welt auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vor sich liegen hat. Und bei euch oben scheint ja, zumindest tagsüber, scheint ja immer die Sonne über den Wolken, ne? Das ist ja sicher, das sind ja auch Aussichten, die der Passagier in dieser Form nicht bekommt. Aber vielleicht ist diese Magie, die ihr erlebt, für Menschen, die Flugangst haben, immer noch eine Magie, aber vielleicht eine negative Magie. Und ich glaube, der moderne Mensch, dem wird ja immer suggeriert, dass er Kontrolle über die Dinge hat. Und ich glaube, wenn du in ein Flugzeug einsteigst als Passagier, wir geben ja die Kontrolle im Endeffekt ab in dem Moment. Das machen wir natürlich auch, wenn wir als Beifahrer in ein Auto einsteigen. Aber das machen wir öfters, ne? Also der normale Mensch, der irgendwie 2-3 Mal im Jahr in Urlaub fliegt, maximal, jetzt sowieso nicht mehr, für den sieht das sicher anders aus. Ne? Also sind das so Themen, die du auch in deinen Coachings, in deinen Kursen ansprichst? Ne?
Ja. Gerade Kontrollverlust ist ein ganz großes Thema. Mhm. Oder sagen wir mal dieser scheinbare Kontrollverlust. Weil wie du sagst, ich meine, im Leben haben wir wenig Kontrolle über Dinge. Ne? Und gerade im Flugzeug wird, wenn du halt nur 2 oder 1 Mal im Jahr fliegst, wird dir das wahrscheinlich bewusst, dass du halt kein Steuer vor dir hast, dass du lenken kannst im Notfall sozusagen. Ne? Mhm. Aber uns ist zum Beispiel auch nie bewusst, oder du denkst meistens nicht bewusst darüber nach, dass du auch, wenn du am Straßenverkehr teilnimmst, egal als Fußgänger, Radfahrer oder als Autofahrer, egal wie, du gibst ja einen Vertrauensvorschuss ab. Du hoffst ja, dass die Leute bei Rot anhalten. Du weißt es aber nicht. Ja. Du hoffst, dass der Autofahrer neben dir auf der Autobahn den Schulterblick macht und dich nicht übersieht. Ne? Du vertraust dem blind. Mhm. Also ich meine, du vertraust auch zum Beispiel im Supermarkt, dass das essbar ist, was du da kaufst. Ja? Also du gibst Vertrauen, weil wir Menschen natürlich so bedingt durch die Evolution, ja, wir können natürlich gar nicht anders, wir müssen Menschen vertrauen. Ja. Aber im Flugzeug, wenn du nur einmal fliegst, wie du es gesagt hast, dann wird es auch einmal bewusst, dass du diese Steuerung nicht mehr hast, ja, oder die Möglichkeit zum Steuern oder sowas, ja. Aber ich sag mal, wenn auf der Landstraße ein Autofahrer versucht, dich zu rammen, dann macht er das, ja. Aber da denkst du, über solche Möglichkeiten denkst du nicht nach. Und du kannst bewusst deinen Fokus lenken. Das ist das, wo du wirklich Kontrolle hast. Du kannst bewusst deinen Fokus lenken. Klar schießen dir deine Gedanken ständig durch den Kopf und sagen, was wäre, wenn das und das passieren würde und sowas. Ne? Das haben wir ja ständig, das haben wir jeden Tag. Und ich glaube, es sind so 97% unserer Gedanken sind einfach negativ. Ne? Und nur 3% sind positiv. Ja? Also wir machen uns ständig irgendwelche absurden Gedanken und das ist völlig normal für uns. Ja? Und im Flugzeug fällt uns das dann auf, dass es dann Konsequenzen haben könnte. Ja? Also so wie bei der U-Bahn. Ne? Ich stand auch schon oft da und sag so, was passiert, wenn mich jetzt jemand schuckt oder keine Ahnung was, ja, weißt du, sowas machst du dir schon, unterbewusst machst du dir Gedanken, ja, aber im Flugzeug entwickelt sich das dann weiter und du spinnst es weiter und kommst dann in so eine Abwärtsspirale, gerade bei Leuten, die Flugangst haben und das unterscheidet ja die Leute, die keine Flugangst haben, die sagen, ja, war halt ein Gedanke und denken halt, was dann nächstes, ja, dann denken sie, okay, was esse ich jetzt oder sowas oder was lese ich jetzt oder so und schenken dem Gedanken keine Beachtung, aber die Leute, die Angst haben, die machen diesen Gedanken groß, pusten den auf und es wird immer schlimmer und schlimmer, wird immer größer und größer,
ja. Ja. Ich habe mal gelesen, dass viele Leute, die eigentlich gewohnt sind, die Kontrolle zu haben über etwas, also gerade Geschäftsführer oder Vorstände, dass gerade die dann nicht mit der Situation umgehen können, den Kontrollverlust zu haben, die Kontrolle abzugeben an jemanden, dem sie blind vertrauen müssen. Kannst du das, also wer nimmt an deinen Kursen teil? Lässt sich das so pauschal sagen? Aus welcher Schicht die kommen? Geht das durch die ganzen Bevölkerung von Deutschland oder ist da doch irgendwie, merkt man, na, ein Klientel ist da besonders häufig vertreten?
Also es ist wirklich alles vertreten von wirklich 18 bis, keine Ahnung, also ich glaube, die Älteste war jetzt 60 oder 70 oder sowas bei mir im Coaching. Ne? Was man häufig merkt ist, ich habe einen sehr hohen Frauenanteil. Ne? Weil die Männer, weißt du ja, wir fragen ja nie nach dem Weg und wir lassen uns auch nicht helfen. Ne? Wir wissen ja, wir sind natürlich, hey, ich bin das Alpha-Männchen und lass mir nicht helfen. Ne?
Das stimmt ja auch.
Ich weiß, wo ich verfahre mich nie, ich finde nur einen anderen Weg. Ne? So ist das ja. Und so ist das auch bei den Leuten, die Flugangst haben. Also bei den Männern, ich glaube, bei den Männern ist es teilweise ein bisschen weniger ausgeprägt als bei Frauen oder zumindest geben sie es nicht so oft zu. Das kann man jetzt so nicht sagen. Ne? Aber die Leute, die sich da aktiv dagegen was tun, das sind eher Frauen. Ne? Die erkennen das Problem, gehen das dann an und sehen sich dann auch nicht zu schade, sage ich mal, nach Hilfe zu bitten. Ne? Und das ist ja das, womit wir Männer ja oft Probleme haben, sagen, hey, kannst du mir mal helfen oder sowas. Ja, gerade, sage ich mal, dieses Tabuthema Angst oder halt, sagen wir, alles, was mit Psyche zu tun hat oder sowas, das ist ja in Deutschland immer noch so ein Tabuthema, ja. Das ist ja, Coaching generell ist ja manchmal, wenn es kein Business-Coaching ist, beziehungsweise Persönlichkeits-Coaching ist, es hat ja immer noch so einen faden Beigeschmack bei vielen Leuten, wobei das ja überhaupt nicht nötig ist heutzutage, ne. Und ja, aber es gibt auch viele Männer, die jetzt das Angebot wahrnehmen, Gott sei Dank, und denen man auch super helfen konnte. Ich hatte einen Familienvater, der ist an der Flugzeugtür, hat er unmittelbar nach Hause gegangen, ne, und seine Familie ist dann alleine in den Urlaub geflogen. Ja, wirklich. Also, und ich meine, er fährt Motorrad, weißt du, er fährt Motorrad, das ist 1000 Mal gefährlicher als jemals fliegen, ja. Und ja, aber dann war der bei mir im Coaching und dann konnte der danach mit seiner Familie in Urlaub fliegen. Und ja, finde ich mega cool. Ja. Und die Leute, die Flugangst haben, die haben ja oft eine besondere Faszination zum Fliegen. Dennoch, ja, das ist ja dieses Paradoxe. Sie finden das Fliegen total cool und mysteriös und auch irgendwie magisch, ja. Aber auf der anderen Seite haben sie dann doch ein bisschen Angst davor. Ja.
Was passiert denn in so einem Kurs oder Coaching zum Thema Flugangst? Kannst du uns mal so ein bisschen so die Eckdaten, die Pfeiler geben, wie du so einen Kurs angehst? Also was machst du mit den Leuten?
Im Endeffekt ist es so, ich habe eine gewisse Morgenroutine, die ich morgens durchziehe. Mhm. Und die ist sehr, sehr heilsam, finde ich, ja, sehr, sehr heilsam. Und die Idee war ja nicht, dass ich ein Coaching gebe, sondern es war so, hey, hast du mal einen Tipp? Und dann hatte ich so eine Fluggangsgruppe, wo eine Facebook-Gruppe, wo die Leute mir die Fragen gestellt haben zum Podcast. Und dann habe ich gesagt, hey, können wir nicht mal mit dir fliegen? Dann habe ich gesagt, ja, können wir schon machen, aber ich fliege ja nicht mit 20 Leuten, die Fluggangs haben. Das tue ich mir nicht an. Ja. Also, ich kann ja nicht mit 20 Leuten Händchen halten oder sowas. Ne? Mhm. Ich sage, ihr macht einen Teil meiner Morgenroutine, die bringe ich euch bei. Ne? Und ich erkläre euch, wie ihr diese Gewohnheit, diese schlechte Angewohnheit, die ihr abtrainieren könnt. Ja? Und das ist einfach nur einfach pures Training. Und die Leute, die fleißig sind, die sind 100% erfolgreich. Ne? Und du merkst sofort, die Leute, die nicht fleißig sind, die siehst du dann, ich mache ja immer noch so Gruppenflüge mit denen, dass wir zusammen fliegen gehen, ja, aber nach dem Coaching natürlich, ja, nicht vorher. Und ja, du merkst sofort, wenn Leute trainiert haben oder nicht trainiert haben. Zum Glück trainieren die meisten Leute, ja, aber du merkst sofort, ich stelle denen halt Aufgaben, die sie halt dann tagtäglich machen sollen, ne? Das sind wirklich so, gerade was ich vorhin gesagt habe mit den Gedanken, ne? Dass du halt den Fokus richtig setzen kannst. Du kannst ja deinen Fokus steuern, ob du so einen Gedanken groß machen lässt oder nicht, aber das ist eine gewisse Übungssache. Ne? Da gibt es Tools, mit denen so Meditation ist zum Beispiel was ich sehr, sehr gut finde, da einfach ein bisschen Ruhe in das System reinzubringen im Kopf, ne? Einfach ein bisschen Ruhe runterzukommen, weil das geht ja, die Leute kriegen ja Schnappatmung im Gehirn quasi, ne? Was ist das für ein Geräusch, was passiert, das oder sowas, ja, wir stürzen bestimmt ab und dann geht's los oder sowas, ja. Und diesen Schalter zu durchbrechen, einfach durch was anderes Positives zu ersetzen, das ist das, was ich im Coaching mache. Ja.
Also auch so Atemübungen und solche Geschichten, dass man runterkommt, sich auf sich selbst fokussiert, solche Geschichten sind da auch dabei, ja.
Nee, es ist kein Ad-Hoc-Programm, sondern es ist eher so, dass du gar nicht mehr in ein Flugzeug steigst und es so weit kommen lässt, dass du halt so eine Panikattacke bekommst. Okay. Ne? Es ist keine Symptombekämpfung, ist mir ganz, ganz wichtig, sondern ich versuche die Ursache zu bekämpfen.
Okay.
Und versuche dann, okay, und es fängt ja alles im Kopf an, es passiert ja zwischen den zwei Ohren und da setzen wir halt an. Ja, es gibt auch Medikamente, aber die knocken dich eigentlich nur aus. Das hilft dir nichts. Alkohol hilft dir auch nichts. Ja, ich meine, hast du schon mal versucht, Liebeskummer mit Alkohol runterzuspülen? Haben wir wahrscheinlich alle schon mal versucht. Ja, aber es hat nichts geholfen, oder? Sagen wir mal ganz ehrlich, ja, oder Frust runterzuschlucken.
Nur kurz.
Hat nichts geholfen, aber wir denken trotzdem, es hilft irgendwie, ja. Und das machen die Leute mit Flugangst genauso, ja. Die nehmen Drogen, die nehmen Alkohol und sind dann selber eine Gefahr an Bord. Das muss man ganz ehrlich sagen. Weil, wenn wir wirklich mal evakuieren sollten, in dem Fall dann sind die besoffen oder sonst irgendwas, ja, dann sind die Gefahr und halten andere Leute auf und sowas. Deswegen.
Das heißt, du gehst, also, so methodisch wie ein Pilot gehst du auch mit so einer Art Checkliste und diesen Werkzeugen gehst du an das Thema ran und gibst den Leuten sozusagen das Werkzeug, auch diese Boxen dann zu checken und zu sagen, daran sollst du jetzt denken, diese Frage stelle ich mir jetzt.
Und das funktioniert. Ich gebe den Aufgaben und ich gebe denen wirklich eine Checkliste, weil das ja einfach funktioniert, ne? Dann müssen die jetzt einfach abarbeiten, einfach abhaken und gut ist, ja.
Meinst du jetzt nach dieser Flugflaute im Jahr 2020, wenn es dann, wir gehen ja davon aus, dass 21 in diesem Jahr wieder mehr geflogen wird. Meinst du, dass Flugangst zu oder abnehmen wird? Meinst du jetzt, wo die Leute so ein bisschen entwöhnt sind, oder meinst du, den Leuten ist das jetzt egal, sie wollen einfach nur wegfliegen? Ja? Was ist so deine Einschätzung? Ja?
Also ich glaube, die Leute, die halt Flugangst haben, die ist, glaube ich, immer noch tendenziell da, wo es halt vorher war. Die Zahl, die du angesprochen hast, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber du hast ja jede vierte ungefähr, halt in verschiedensten Graden hat er ja Flugangst, ne? Und so eine ähnliche Zahl habe ich auch im Kopf, ne? So ein Viertel bis ein Drittel oder so haben ungefähr, plus die Dunkelziffer, ne? Haben eventuell Flugangst, ja. Und ich glaube, dadurch, dass die Leute, die quasi die Flugangst schon geheilt haben, die machen das ja dadurch, dass du halt, du musst natürlich trainieren, du musst natürlich auch fliegen. Am Schluss hilft natürlich nur Fliegen gegen Flugangst, ja, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du soweit bist, ja. Und die halt nicht geflogen sind, dass die eventuell dann nochmal ein paar Anläufe brauchen oder so, vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchen, wenn die halt wieder diese Gewohnheit drin haben im Fliegen. Ja, aber generell denke ich einfach, dadurch, dass mehr geflogen wird und die Quote gleich bleibt, wird die Zahl zunehmen, absolut gesehen. Ne? Relativ wird sie eh nicht bleiben.
Zum Thema Sicherheit, wie viele Flugstunden hast du denn schon hinter dir und wie viele Menschen hast du denn schon befördert? Kannst du das Pi mal Daumen so ungefähr sagen?
Wahrscheinlich. Ja, ich habe es mal so überschlagen. Also es sind 9.000, also die 9.000 Flugstunden sind sehr fast genau, ja, 9.000 Flugstunden. Und ich habe so ein Flugbuch, Moment mal, hier. Und da habe ich wirklich, per Hand schreibe ich mir das noch alles auf und jede Landung wird dokumentiert. Ich bin da so ein bisschen oldschool. Und ja, hier, okay, genau, da steht ja jede Landung drin, die ich gemacht habe und sowas. Und schon so ein paar tausend sind schon, ja. Aber es sind 9000 Flugstunden und ein paar tausend Landungen sind es auch schon, ja. Also über 2500 Landungen sind es auch schon.
Hast du eine Lieblingsstrecke? Was fliegst du am liebsten?
Ich fliege sehr gerne nach Vancouver, muss ich sagen.
Wo startest du? Wo?
Nach Vancouver. Vancouver und zurück. Also gerade im Winter oder so, weil es da... Da gibt's halt, du fliegst halt sehr nördlich, was nicht sehr, sehr gesund ist, weil du halt sehr viel Strahlung abbekommst, ja, ist nicht sehr gesund. Aber es ist einfach magisch, also auch gerade, wenn es hier Winter ist und dann Polarlichter kommen, boah, Leute, das habt ihr noch nicht gesehen. Also wirklich, wenn der ganze Himmel voll ist mit diesen Polarlichtern, du denkst, okay, du bist wirklich, also es hat was Göttliches mit dir. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Völker früher das nicht verstanden haben. Ne? Klar, heute können wir alles physisch erklären und sowas, physikalisch erklären. Aber dass die gesagt haben, das muss was Göttliches sein. Und es sieht wirklich magisch aus, wenn du halt den kompletten Himmel hast und diese ganzen grünen Wände wandern von links nach rechts. Wahnsinn. Und ich hoffe jedes Mal, wenn ich nach Vancouver fliege, dass ich halt wieder so ein Flugerlebnis habe, ja.
Und meistens, also Polarlichter sieht man ja nur nachts. Warst du schon mal versucht, irgendwie dann nachts um 3, du weißt, hinten schlafen alle, aber die Aussicht ist gerade so toll und ich muss eigentlich den Passagieren gerade sagen, ey, guck mal raus, da seht ihr wunderbare Polarlichter. Warst du schon mal irgendwie versucht, nachts um 3 alle zu wecken und zu sagen,
so hey, oft, ich kann es so oft, ja. Ich wollte schon echt das Ding schnappen, so, oder so, bitte mal an der Loch schauen hier links oder sowas, ja, aber klar, kannst du natürlich nicht machen, das sind ja Geschäftsmänner dabei, die schlafen wollen oder sowas, ne. Aber ich habe alle meine Kolleginnen und Kollegen, ja, aus der Kabine habe ich mal angerufen und gesagt, hey, ihr müsst vorkommen ins Cockpit euch das mal anschauen, ja, und dann, ja, also es ist wirklich, wenn ihr mal Polarlichter, habt ihr mal Polarlichter gesehen?
Nee, noch nie.
Ja, noch nie live. Ich schon, also, ich in Kanada, ich habe eine Weile in Kanada gelebt und das ist wirklich schon, das ist
magisch, ne?
Aber es muss aus der Luft natürlich noch viel unglaublicher sein.
Ja, weil du fliegst ja mit 900.000 km/h entlang und dann kommt dir einer nach dem anderen entgegen, das ist schon verrückt, ja. Also,
wow, Wahnsinn. Eure Jumbos sind aber schnell.
Ja, also die Jumbos sind ja die schnellsten Flieger, also, ja.
Du hast 900.000 km/h gesagt.
9000 km/h. Oh, okay. Nein, Quatsch, 1000 km/h. 900 bis 1000.
Okay.
900 bis 1000, so habe ich es gesagt.
Ach so, okay. Ich weiß nicht viel,
was fliegen, schon ein bisschen
aber
schnell.
Aber hätte ich auch gesagt.
Bis 1000 km/h.
Aber zurück von Vancouver, manchmal, wenn der Golfstrom, also Jetstream richtig hart ist, waren wir auch schon mal über 1000, glaube ich.
Ja, also, das kann natürlich schon drüber gehen, ne, genau. Aber der Jumbo ist einer der schnellsten Passagierflieger generell, ja. Und ja, die anderen fliegen schon sehr langsam. Das merkst du einfach auf der Flugzeit auch einfach, ja. Also der kann auch natürlich, braucht er natürlich mehr, klar, aber der kann auch schon gut knattern, sagen wir das ja. Lohnt sich meistens nicht, aber der hat von Haus aus einfach, der ist einfach schnell. Ja,
ja. Nur ein bisschen was Persönliches. Da schreibst du aber auch ein Buch drüber, denke ich, glaube ich, ist es auch okay, dich zu fragen. Du bist geborener Schwabe?
Ich bin geborener Schwabe, ja.
Genau, wie man. Dein Name indiziert das nicht. Ich glaube, deine Eltern sind nicht geborene Schwaben, ne?
Meine Eltern sind keine geborenen Schwaben, meine Eltern sind Neigschmeckte, wie man im Schwabenland so sagt, ja, also ja. Zugezogene, kommen aus Südkorea. Ja. Ja, der Kim ist ein südkoreanischer Name oder koreanischer Name. Ja. Und ja, ich bin in Ludwigsburg groß geworden, ja, und wohne bald in Frankfurt, ja. Ich gehe näher zur Arbeit. Ja, genau, ins Hesseland. Bin ich schon gespannt, der Kulturschock wird groß sein. Meine Frau, die kommt zwar, ihre Eltern sind auch aus Korea, ja, aber sie kommt aus Bochum. Und das war schon so ein bisschen Kampf der Kulturen war das hier so, ja. Bochum, Pott und dann der Schwabe an sich. Wir haben immer noch Kommunikationsschwierigkeiten bezüglich der Sprache. Das ist sehr lustig manchmal, ja, wirklich, ja. Die kennen manchmal Wörter nicht, die wir unten benutzen im süddeutschen Raum. So Hinzus und Rückzus oder sowas. Ja, das Sven, du wirst es kennen, die Wörter, ne?
Nein. Hinzus, Rückzus,
ne? Was? Was ist mit dir los?
Ich bin gebürtiger Kölner eigentlich. Also ich bin auch nur nach Frankfurt zugezogen, bin kein wirklicher waschechter Frankfurter.
Ja. Ja, aber meine Frau, die sagt immer so, das ist doch kein Wort, das hast du dir ausgedacht oder sowas. Ja.
Aber Sven, vielleicht ist das für dich eine Marktlücke, dass du so Hessen-Coaching machst für zugezogen.
weiß nicht. Da wird mein Hessisch, glaube ich, mein Frankfurterisch zu schlecht eigentlich.
Ja. Aber wie ist denn deine Beziehung heute zum Mutterland deiner Eltern? Bist du die Strecke Frankfurt-Seoul, bist du die selbst auch schon geflogen? Ist das so in Korea noch sehr lebendig in deinem Leben, das Thema?
Ja, klar, natürlich. Also wir haben jetzt auch einen Sohn und wir versuchen natürlich auch viel koreanische Kultur noch mitzugeben. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich meine, klar, das ist ja ein Geschenk, das er hat. Und wenn wir das vergeuden würden, wäre es natürlich schade. Ne? Wir versuchen das Beste aus diesen Kulturen zu mischen und mitzugeben. Klar, gibt es immer Sachen, die du in der einen Kultur gut findest, in der anderen nicht. Und wir versuchen einfach, das Beste draus zu machen. Und das ist ja so eine Generation, das nennt sich ja Third Culture Kid. Das kennst du ja wahrscheinlich, Andi, ne? Ja, genau. Und genau, das versuchen wir gut auszuleben. Aber wir sind einfach Multikulti. Und es ist einfach so, ja, wir sprechen gemischt mit ihm, Deutsch, Koreanisch, ja. Aber uns ist auch wichtig, dass er halt diesen Teil, ich meine, er sieht ja koreanisch aus und das ganze Rassismus-Thema ist ja in dieses Jahr, letztes Jahr hochgepoppt, ja. Von daher wird es uns mal sein Leben lang begleiten. Wenn wir natürlich hier in Europa bleiben, wird ihn das sein Leben lang begleiten. Da wird er sich nicht ausgenommen, können wir nicht davor schützen, ne? Keine Frage. Aber uns ist sehr wichtig, dass wir diesen Bezug noch haben, weil wir diese Werte sehr schätzen, die wir in Korea haben. Meine Eltern sind nach Korea gezogen vor ein paar Jahren. Genau, die wohnen nicht in Seoul, aber unten in Gwangju. Und klar, die wollten wir eigentlich dieses Jahr besuchen, letztes Jahr besuchen, aber das ging ja natürlich nicht, ja, und ja, ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich bin auch sehr gerne in Korea, weil ich das Essen einfach cool finde. Also koreanisches Essen ist mega lecker, kann ich nur jedem empfehlen, probiert es mal aus, ja. Aber auch das Land ist einfach wunderschön zum Reisen einfach, ja, also die Berge und sowas und ja, einfach tolles Land.
Ja, du hast vorhin erwähnt, dass du als du deine Ausbildung abgeschlossen hast, nicht gleich einen Job gefunden hast. Das waren schwere Zeiten, du hast vom Irakkrieg geredet und so weiter. Du fliegst aber mittlerweile seit 15 Jahren. Ne? Welchen Rat würdest du denn in dieser schwierigen Zeit, in der alle, die mit Reisen ihr Geld verdienen, wirklich sich auch Sorgen machen, welchen Rat würdest du denjenigen geben, die wie du damals gerade vor kurzem ihre Pilotenlizenz erhalten haben? Ne? Und, ja, ich und jetzt sozusagen in eine ungewisse Zukunft gucken. Ne?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit, die war natürlich sehr hart. Das muss ich schon sagen. Also ich hatte nichts zu essen. Also ich hatte kein Geld. Ich habe nur einen Nebenjob gehabt und so. Und im ersten Monat kriegst du das Geld erst am Ende des Monats. Ja, hatte ich kein Geld zum Wohnen. Ich musste schwarz fahren. Ja, unvorstellbar. Und ich hatte zum Glück hatte ich eine Wohnung. Die habe ich mir im WG-Zimmer, habe ich mit jemandem geteilt. Das heißt, die Wochenende musste ich irgendwie rausziehen und so. Es waren schon harte Zeiten. Und ich hatte auch kein Geld zum Mittagessen kaufen oder Abendessen kaufen. Also das habe ich nur mich ernährt, was der Chef mir damals gekauft hat. Im Nachhinein bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Ne? Und das Einzige, was mich wirklich quasi da am Leben erhalten hat, diese Motivation, war meine Leidenschaft fürs Fliegen. Ne? Und diesen Traum vom Fliegen nicht aufzugeben. Und diesen Tipp kann ich wirklich Leben geben, egal in welchem Bereich im Leben. Klar, jeder macht Krisen durch. Aber die sind Herausforderungen, die dich wahrscheinlich stärker machen, die dich wahrscheinlich dankbarer machen fürs Leben. Und du darfst einfach niemals aufgeben. Du darfst niemals aufgeben. Und wir kommen oft an diesen Punkt. Und gerade wir Erwachsenen geben einfach zu früh und zu schnell auf in meinen Augen. Ja? Und du darfst einfach nicht aufgeben. Und ich sage auch den ganzen Pilotenabgängern, in meinem Kurs waren auch viele Leute, die den Job dann hingeschmissen haben. Ne? Weil sie dann gesagt haben, okay, sie machen was anderes, weil sie keinen Job bekommen. Aber ich bin all in gegangen. Ich hatte nichts anderes. Ich hatte 70.000 Euro Schulden. Ja, mein Leben war quasi, ich habe einen Nebenjob gehabt. Ich habe bei einer Umzugsfirma gearbeitet, ja, geschleppt, ja, also wirklich. Und ich hatte nichts anderes. Ja, ich hatte keinen Plan B mehr in der Tasche. Und ich wusste, es muss funktionieren. Und habe alles auf diese Karte gesetzt. Und schlussendlich hat es auch funktioniert. Aber ich glaube auch, weil ich nie aufgegeben habe. Ja, auch wenn ich kurz gedanklich natürlich öfters mal diese Schleife gedreht habe, aber du darfst einfach nie aufgeben. Gerade in der Reisebranche, ist hart, ja. Und es wird auch 21 wird es auch noch hart sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sagen, okay, morgen ist alles durch, ja, und Sonnenschein. So wird es auch nicht sein. Es wird wahrscheinlich 21 noch holprig werden und es wird noch eine gewisse Zeit dauern, wie lange, weiß keiner. Aber einfach niemals aufzugeben und für seine Träume, für sein Wunschleben einzustehen, ich glaube, der beste Rat, den ich jemals bekommen habe. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, dieses Buch, was mir geholfen hat, auch während damals dieser Krise, Der Alchemist, ja. Da ist diese Odyssee, kennt ihr das Buch, ja, Der Alchemist, ja, ja, von Paulo Coelho, die Odyssee. Und du gehst einmal mal im Kreis und du wirst Krisen bewältigen müssen und sowas und am Schluss kommst du wieder zu Hause an und bist happy, ne, und erreichst dein Ziel. Und wenn du alles dafür gibst, dann wird das Universum oder die göttliche Macht oder wie auch immer du es nennen möchtest, wird dir dabei helfen, dein Ziel zu erreichen. Es wird aber Prüfungen geben und ich denke, Corona ist eine Prüfung für uns alle gewesen jetzt,
ja. Ja, ja, man kann nur hoffen, dass die Impfungen, die ja jetzt begonnen haben oder beginnen werden, so ein bisschen Normalität dann für 21 schaffen. Aber ja, schauen wir mal, was wird. Das Fliegen hat in den letzten Jahren auch so ein bisschen negativen Touch bekommen. Also Hashtag Flugscham. Das kommt zumeist halt, weil es halt Flüge gibt, wo die Fahrt zum Flughafen mit dem Bus oder mit der Straßenbahn teurer ist als der Flug selbst. Also für 12 Euro oder 9,99 nach Dublin oder nach Alicante oder sonst irgendwas. Was hältst du von dem Konzept der Billigflieger? Und kannst du verstehen, dass Leute sagen oder sich fragen, wie kann da eine Fluggesellschaft überhaupt noch Geld mitverdienen?
Also ich weiß ja, wie die Fluggesellschaften Geld verdienen, ne? Und deswegen kann ich auch manche Billigflug-Airlines nicht unterstützen einfach, weil ich das einfach moralisch und ethisch nicht vertretbar halte, wie die teilweise mit ihren Mitarbeitern umgehen, ne? Oder halt teilweise Subventionen ausnutzen oder halt andere Firmen quasi dann ausbeuten. Ne? Das halte ich für keine gute Firmenpolicy, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen werde ich auch nie mit denen fliegen. Es gibt aber genauso gut profitable und gute Billig-Airlines, ne? Und die ich auch empfehlen würde, mit denen zu reisen. Da keine Frage, ja. Also da, von daher kann man das nur unterstützen. Und ich kann auch jeden verstehen, der gerne auch mal in Urlaub fliegen möchte. Natürlich haben wir alle diese Wünsche, ne? Wir wollen gerne mal reisen. Und vielleicht gibt es auch viele Leute, die haben nicht so viel Geld. Und klar, wenn du eine vierköpfige Familie bist, dann musst du natürlich schauen, wo das Geld bleibt am Ende des Monats. Klar, und dann willst du natürlich so wenig wie möglich Geld ausgeben für den Flug oder sonst was. Das kann ich alles nachvollziehen, ne? Gar keine Frage. Mhm. Langfristig, ich denke mal, jetzt durch die Krise wird es diese Zahlen wird es wahrscheinlich vorerst hoffentlich nicht mehr so geben, weil die wurden natürlich nur schön gerechnet. Wenn du ein Ticket für, keine Ahnung, für 9,99 irgendwie nach Dublin bekommst, dann weißt du, irgendein anderer muss dafür zahlen, dass du nach Dublin kommst. Das muss dir eigentlich bewusst sein. Vielen Leuten ist nicht klar, aber es muss dir eigentlich bewusst sein, dass irgendein anderer das zahlt für dich. Ne? Sei es die Mitarbeiter, sei es der Flughafenbetreiber, sei es das Land oder sonst irgendjemand. Irgendjemand zahlt für dich, ja. Generell sehe ich auch, ich hoffe, dass die Airlines die Chance nutzen, einfach diese Krise zu nutzen und versuchen, nachhaltiger zu fliegen. Weil das Fliegen an sich ist ja schön, ist ja wie beim Zugfahren auch. Ich meine, vor 100 Jahren sind wir noch mit Kohle gefahren, ne? Aber heute ist ja alles elektrisch, ja. Und ich hoffe, dass ich das noch erleben darf, dass wir einfach nachhaltiger fliegen. Weil das Fliegen an sich ist einfach schön, ist echt wirklich schön. Aber wie wir es machen, da kann man noch viel dran verbessern. Und ich hoffe, dass es einfach schnell geht, dass wir nachhaltiger fliegen können. Weil es tut mir echt in der Seele weh, wie viel Sprit wir da jeden Tag raushauen, ja, oder rausgehauen haben in der Vergangenheit. Klar, es sind Unmengen an Sprit, ja. Aber andererseits glaube ich auch nicht, dass wir Menschen voller Vernunft sind, ja. Haben wir 2020 leider gesehen, dass wir nicht immer Rücksicht aufeinander nehmen, ja. Sonst hätten wir die Krise auch besser bewältigen können. Ich denke mal, wir werden den letzten Tropfen Öl verfliegen, ja. Ich glaube, es wird, also, oder verfahren. Also, im Moment sieht es zumindest so nach aus. Von daher ist manchmal sogar vielleicht auch schlauer zu sagen, okay, lass uns das ganze Zeug verbrennen, ja, dann ist schneller loswerden, dann müssen wir quasi, sind wir gezwungen, umzudenken, ja, damit es der Letzte auch kapiert hat. Aber es wird so oder so, wird es anders kommen natürlich, als ich mir das wünsche oder sowas, ja, aber ich würde mir wünschen, dass wir schnell nachhaltige Antriebe oder Motoren finden oder, ja, Kerosin halt, in einer Form synthetisch oder sonst irgendwo.
Ja, kluge Worte. Dankeschön dafür. Und damit, auch wenn wir wahrscheinlich noch ganz, ganz lange mit dir reden könnten, kommen wir eigentlich schon zu unserer Schnellfragerunde.
Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, es gibt 10 Fragen.
Okay.
Du kriegst immer 2 Optionen und du musst dich für eine entscheiden.
Oh, okay.
Sven, soll ich anfangen mit der ersten Frage? Ja. Als Passagier, Boeing 747 oder A380?
Jumbo. Immer Jumbo. Immer Jumbo. Der 380 ist zwar leiser, viel leiser, angenehmer, aber immer Jumbo. Auf jeden Fall immer Jumbo.
Die Königin der Lüfte, ne? Immer. Ist immer noch eins der schönsten Flugzeuge, ne?
Also für mich das schönste Flugzeug, wirklich. Mhm. Und ich habe Glück, dass ich den überhaupt noch erlebt habe, ja? Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich cool. Ja.
Sehr gut. Frage 2, Spätzle oder Maultaschen?
Oh, hart. Oh, das ist fies. Oh. Maultaschen. Ja. Okay. Aber schweren Herzens, also wirklich. Am liebsten beides in Kombination.
Sehr gut.
Zum Glück hat er nicht gefragt nach Spätzle oder Kimchi oder sowas.
Aber da wäre es auch einfach, ja.
Ja, man kann
ja. Ich mag zum Beispiel schwäbische Maultaschen lieber als die koreanischen Maultaschen, ja.
Okay.
Du könntest aber die auch kombinieren, du könntest eine Fusion machen, ne? Maultaschen mit Kimchi gefüllt.
Ja. Gibt's auch, ja. In Korea gibt es das, ja. Klar.
Ja, wunderbar. Gyoza heißen die, ne?
Ja, Gyoza, genau, ja. Ja, aber in Koreanisch heißen die Mandu. Gyoza ist, glaube ich, Japanisch, ja.
Okay, oh, oh Gott, ja.
Ja, kein Thema. Wir Chinesen nennen die ja Dim Sum, ne?
Ja.
Genau. Podcasten oder Fliegen?
Fliegen.
Ja, man merkt den Enthusiasmus bei dir.
Das ist wirklich gar keine Frage.
Und du leidest, du scheinst fast darunter zu leiden, dass Leute Flugangst haben, weil du denen einfach zeigen möchtest, wie wunderbar Fliegen sein kann. Also das war jetzt so mein Eindruck von.
Hey, mir macht das Podcast total viel Spaß, ne? Nicht, dass es falsch rüberkommt, aber Fliegen, ich habe da so viel dafür hergegeben, ja, auch jetzt in der Krise. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, klar, was passiert, wenn dein Job jetzt wegfällt und sowas, ne? Ich habe genug andere Sachen, die ich noch machen könnte nebenher, gerade jetzt auch mit meinem Sohn und sowas, ja. Aber das Fliegen, das will ich wahrscheinlich nie aufgeben, ja. Zumindest irgendwie Teilzeit fliegen oder sowas, am liebsten.
Nächste Frage. Eigenes Essen zur Arbeit mitbringen oder das Flugzeug essen?
Eigenes Essen. Immer eigenes Essen. Ich nehme es wirklich. Meine größte Gefahr ist wirklich an Bord zu verhungern, weil erstens esse ich sehr, sehr viel, ja. Und ja. Wir kriegen ja nur das, also zumindest bei uns Airline nur das, was übrig bleibt. Und von daher nehme ich immer Essen mit, um auf Nummer sicher zu gehen. Und schmeckt mir auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Aber darf ich die Frage stellen? Am Ende können wir es auch raufschneiden. Kriegt ihr dann Eco-Essen oder Business-Class-Essen?
Es kommt darauf an, was übrig bleibt, ne?
Okay.
Also wenn du Glück hast, hast du eine First Class dabei, dann kann sein, dass du, aber wie voll die ist und wie viel überbeladen ist oder nicht oder so, ja.
Ja, okay.
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also auf der Kurzstrecke, ich konnte Sandwiches nicht mehr sehen irgendwann. Ne? Also ich meine, du hast ja 4, 5, 6 Flüge am Tag, ja, und dann, wenn du dann immer nur diese Semmel da bekommst, ja, ja. Irgendwann ist auch gut, ne, nach 7 Jahren brauchst du auch kein Sandwich mehr sehen.
Ja, sehr gut. Sven.
Starten oder landen? Was landen. Machst du als Pilot lieber?
Landen. Starten ist einfach, aber landen ist anspruchsvoller. Es macht doch mehr Spaß, ja.
Okay.
Warum macht es mehr Spaß?
Weil es einfach anspruchsvoller ist. Also starten, da ziehst du einfach nur und das Ding hebt quasi automatisch ab. Du musst nur schnell genug sein, hat mein Physiklehrer einmal gesagt, ja. Ja. Kann auch im Kühlschrank fliegen. Dem ist auch wirklich so, ja. Mhm. Und aber landen ist schon anspruchsvoller und du musst dir ja vorstellen, wir landen ja trotzdem mit fast 300 km/h auf diesem 45-Meter-Streifen, ne? Und muss ja schon treffen.
Also starten könnte ich ein Flugzeug vielleicht auch, meinst du?
Ja, ganz sicher. Also 100%. Das kann jeder. Also starten, links, rechts fliegen kann auch jeder, ja. Aber ich glaube, landen ist schon ein bisschen anspruchsvoller.
Ja, ich glaube auch. Ich will's
aber da gibt es doch auch Autopiloten jetzt, oder? Dann drückt man einfach den Knopf und fertig, lehnt sich zurück.
Gibt's auch. Ist auch übrigens eine Frage im Buch. Erkläre ich explizit, warum das für uns Piloten eigentlich einfacher oder schneller geht, per Hand zu landen. Aber du hast auch weniger... Automatisch landen geht auch, klar. Kann auch automatisch starten, theoretisch. Macht aber noch keiner. Aber wir machen eigentlich nur automatische Landung bei Nebelanflügen.
Ja. Lass dir von Sven deinen Job nicht kleinreden. Einfach nur einen Knopf drücken.
Ich kenne das ja. Deswegen habe ich das Buch geschrieben. Die 100 Fragen, da gibt es ja noch mehr. Ich habe ja wirklich, also selten kommt eine Frage nur einmal im Leben vor. Deswegen.
Naja, sehr gut. Nächste Frage. Im Auto Fahrer oder Beifahrer?
Ich schlafe ja eigentlich gerne im Auto, aber ich fahre meistens, weil meine Frau hinten bei meinem Sohn sitzt jetzt aktuell, deswegen bin ich oft Fahrer, ja. Also ich bin ja, vom Job her bin ich ja quasi Taxiunternehmen, mehr oder weniger, ja, von daher mache ich das auch zu Hause meistens.
Ah, okay, sehr gut.
Nächste Frage, Fallschirmspringen oder Bungee-Jumpen?
Fallschirmspringen. Ich habe beide schon gemacht, aber ich finde Fallschirmspringen, ich hatte ja damals Höhenangst noch als Flugangstcoach. Ja, ich hatte selber Höhenangst. Ja. Aber dann bin ich falsch gesprungen. Aber falsch gesprungen hat auch was sehr, sehr Cooles. Ja. Bungee Jump ist nur was anderes, finde ich. Ja.
Wir hatten eigentlich eine Frage über deine Höhenangst. Aber ich glaube, da haben wir noch eine ganze Folge für, wie ein Pilot mit Höhenangst das überwinden fliegen kann. Ich glaube, das besprechen wir dann im Jahr 22 mit dir.
Ja, okay.
Wenn du dann Zeit hast, wenn du dann nicht nur im Cockpit sitzt. Ja. Sehr gut. Als Privatpilot in einem Learjet um die Welt oder in einer Antonov Hilfsgüter in Krisengebiete ausliefern? Ne?
Antonov.
Ja?
Ja. Also ich versuche wirklich auch vieles Gutes zu machen, nicht nur Leuten mit Flugangst zu helfen, aber mir ist auch immer ein Anliegen, dass die Leute, dass wir Menschen helfen, denen es halt nicht so gut geht. Ne? Und ich habe ja selber erfahren, selbst in meiner Krise wusste ich noch, es geht mir gut. Ne? Ich habe immer noch ich wusste, ich werde nicht verhungern mein Leben lang. Ja. Ich wusste, ich kriege irgendwie Wasser und habe Zugang zu Bildung. Ja. Aber es haben alle viele Leute draußen nicht und deswegen ist mir das ein Anliegen, dass wir halt schon irgendwie Menschen helfen, gerade weil es natürlich auch auf unsere Kosten geht. Das muss man auch ehrlich sagen. Ne. Wir dritte Weltländer, die arbeiten halt für uns und sowas. Ja. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir viel auch drüber geben und sowas und versuchen mich da auch zu engagieren.
Ja. Sehr gut.
Wenn ihr angekommen seid, mit der Crew shoppen gehen oder alleine ins Museum?
Also, ich bin jetzt kein Shopping-Freak, würde ich sagen. Aber normalerweise gehen wir ins Layover, dann wir gehen schon immer essen. Also oft zu essen, ja. Also essen gehen schon immer. Aber auch ich gehe manchmal auch gerne auch alleine ins Museum, das muss ich schon sagen.
Ja,
das mache ich auch. Aber eher schon, ich bin eher ein geselliger Typ. Also ich gehe schon gerne unter Leute und halte mich gerne mit den Kollegen und sowas. Deswegen schon eher dann.
Aber cool. Es ist schon so, eigentlich kennt ihr euch wahrscheinlich gar nicht, ne? Also das ist immer wild zusammengewürfelt und da gibt's genug Piloten und Kabinenpersonal, so dass ihr euch eigentlich immer zum ersten Mal auch seht und zum ersten Mal kennenlernt.
Oft ist es der Fall, zumindest bei uns in der Airline ist es so, je nachdem, wie groß die Airline halt ist und wie groß die Basis ist, dass du halt die meisten nicht kennst. Aber es gibt schon, je länger du dabei bist, kennst du natürlich schon mehr Leute. Mhm. Und wenn du mit den Leuten schon mal geflogen bist und nicht gut verstanden hast, natürlich umso lustiger, ne? Wenn du dann halt was was im Unternehmen kannst oder so. Ja. Aber ich habe auch mal zum Beispiel Flüge, die habe ich mir extra so ausgesucht, das kannst du auch machen. Und dann suche ich mir die Kollegen auch noch aus, dann versuchen wir alle auf diesen Flug zu kommen, damit wir dann halt quasi dann irgendwie einen Ausflug planen können oder sowas, ja. Also wir gehen manchmal wandern oder sowas, ja, das mache ich gerne. In Vancouver gerade Skifahren oder sowas kann man auch gut machen oder sowas, ne. Es gibt tolle Sachen, die man machen kann, ja.
Ja. Sehr gut. Ich traue mich gar nicht, die letzte Frage zu stellen, weil ich glaube, wir kennen die Antwort. Die Frage ist, hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise?
Ich würde jetzt überraschen, aber ich bin gerne zu Hause.
Macht eigentlich auch Sinn, ne?
Ja, wenn man den ganzen Tag nur fern weg ist und das, dann ist zu Hause, hat nochmal einen anderen Stellenwert.
Ja, na klar.
Eigentlich. Also ich reise sehr gerne um die Welt, aber ich kriege so nach 2-3 Wochen, das weiß meine Frau auch, kriege ich dann Heimweh. Ne? Auch wenn ich dann auch mal länger, wir wollen auch so ein Nomadentum, war eigentlich geplant dieses Jahr mit dieser Elternteilzeit, das war eigentlich so geplant, dass wir halt so 2 Monate irgendwo verschiedene Länder besuchen und sowas, ne? Und dann von unterwegs arbeiten, gerade für Cockpit Buddy, aber das ging jetzt natürlich nicht, aber ich bin sehr gern zu Hause. Nach 2 Wochen kriege ich Heimweh. Ja.
Damit bist du unerwarteterweise unser allererster Gast, der hingesagt hat und nicht weg.
Ja, manchmal ist es überraschend, ne?
Das stimmt.
Aber ich bin sehr gern unterwegs, natürlich, klar. Finde es cool. Aber ich bin lieber zu Hause.
Sein Buch heißt nicht Cockpit Buddy, er ist der Cockpit Buddy, sein Buch heißt Pilot Secrets und er bietet Seminare und Coachings zum Thema Flugangst an, hat einen Podcast, der Cockpit Buddy heißt und wir bedanken uns sehr bei dir, lieber Sokje, dass du heute bei Hin und Weg dabei warst und uns ein bisschen über deine Welt aufgeklärt hast. Vielen Dank.
Danke euch beiden, dass ich hier dabei sein durfte.
Ja, sehr gerne, vielen lieben Dank.
Und liebe Zuhörer, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg, der Reise-Podcast mit Sven Meyer und
Andi Jans.
Und wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge oder Anmerkungen, auch Fragen an Sokje, könnt ihr uns gerne auf Hin und Weg Podcast jeweils auf Facebook oder auf Instagram kontaktieren. Sokje ist natürlich mit seinem Instagram-Account auch auf Instagram sichtbar, nicht wahr?
Natürlich, ja.
Da könnt ihr ihn finden und da kriegt ihr auch alle Informationen über ihn und wo man seine Seminare zum Thema Flugangst buchen kann. Also hat viel Spaß gemacht. Dein Plädoyer gebt nicht auf. Das nehmen wir auch mit in das Jahr 2021. Und vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Danke.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao. Tschüss.